SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Andreas Fischer. Polizei und Staatsanwaltschaft sind heute bundesweit gegen die sogenannte letzte Generation vorgegangen. In mehreren Bundesländern haben Ermittler am Morgen Wohnungen und Geschäftsräume der Klimaaktivisten durchsucht. Das Bayerische Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft München haben die Razzia in Auftrag gegeben. In den vergangenen Monaten waren bei den Behörden zahlreiche Strafanzeigen gegen die letzte Generation gestellt worden. Einzelheiten zu den Durchsuchungen von Henning Pfeiffer.
Ermittelt wird gegen 7 Beschuldigte im Alter zwischen 22 und 38 Jahren. Sie sollen eine Spendenkampagne zur Finanzierung von weiteren Straftaten für die letzte Generation organisiert haben, heißt es in der Mitteilung. Der Vorwurf lautet auf Bildung bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Die Behörden beschlagnahmten 2 Konten mit einem Gesamtbetrag von 1,4 Millionen Euro. 2 Beschuldigte hätten zudem versucht, im April 2022 die Ölpipeline Triest-Ingolstadt zu sabotieren. Ziel der heutigen Durchsuchung sei es, die Mitgliederstruktur der letzten Generation zu durchleuchten, ihre Finanzierung aufzuklären und Vermögen zu beschlagnahmen. Die durchsuchten Adressen liegen in den Bundesländern Berlin, Bayern, Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Hamburg. Zu Festnahmen sei es bisher nicht gekommen.
Die letzte Generation selbst hat auf Twitter auf die Durchsuchungen reagiert. Sie kommentiert die Razzia dort mit dem Hashtag völlig bekloppt. Polizeigewerkschaften haben die Durchsuchungen dagegen begrüßt. Der Rechtsstaat setze ein klares Zeichen gegen diejenigen, die die Demokratie diskreditieren wollten, teilte die GdP mit. In Berlin hat sich am Vormittag die Bundesregierung zur Kabinettssitzung getroffen. Die Stimmung im Kabinettssaal dürfte angesichts des ampelinternen Streits über das Heizungsgesetz nicht gerade gut gewesen sein. Immerhin konnten die Ministerinnen und Minister zumindest ein paar andere Themen zur Ablenkung diskutieren, zum Beispiel Pläne der Regierung, die Verwaltung in Deutschland stärker zu digitalisieren. Einzelheiten dazu von unserem Hauptstadtkorrespondenten Andreas Reuter.
Ein digitales Bürgerkonto für alle, so will die Ampelregierung die Kommunikation zwischen Bürgern und Behörden vereinfachen und die Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben. Mit der Bund-ID soll man Anträge stellen und auch Nachfragen ans Amt richten können. Auch die Behörden sollen über diese Bund-ID antworten oder Rückfragen stellen können. So sieht es ein Gesetzentwurf aus dem Innenministerium vor, über den die Süddeutsche Zeitung berichtet. Unternehmen sollen spätestens in 5 Jahren nur noch digital mit den Behörden kommunizieren, so der Bericht. Bei Problemen soll die Behördennummer 115 helfen. Bürger sollen dagegen weiterhin auch Briefe schreiben und Papierformulare per Post einreichen dürfen.
Wie können wir in Zukunft nachhaltiger mobil sein? Wie können Waren klimaschonend transportiert werden? Mit diesen Fragen beschäftigen sich seit heute die Teilnehmer des Weltverkehrsforums in Leipzig. Rund 50 Verkehrsminister aus der ganzen Welt sind bei dem Treffen dabei. Den Vorsitz hat Großbritannien. Und der britische Verkehrsminister Harper sagte zur Eröffnung, er sei optimistisch, dass Emissionen im Verkehr schnell reduziert werden könnten. Der Think Tank Agora Verkehrswende sieht den Schlüssel dazu in einem schnelleren Umstieg zu mehr Elektromobilität. Agora-Direktor Christian Hochfeld hat heute Morgen in SWR aktuell von der deutschen Politik mehr Einsatz für die Verkehrswende gefordert.
Da wird seit Jahrzehnten, muss man leider sagen, zu wenig getan. Wir haben keine Emissionsminderung seit 1990. Das heißt, in den letzten 30 Jahren null Emissionsminderung und müssen nun bis 2045 auf null Emissionen kommen. Und das zeigt, wie groß die Herausforderung ist, die von der Politik so noch nicht erkannt ist.
Christian Hochfeld vom Think Tank Agora Verkehrswende zur Mobilität der Zukunft. Türkische Staatsbürger, die im Ausland wohnen, können noch bis heute Abend ihre Stimme für die Stichwahl um die Präsidentschaft abgeben. Allein in Deutschland sind rund 1,5 Millionen Türken wahlberechtigt. Sie können in den türkischen Konsulaten wählen. In der Türkei selbst wählen die Menschen dann am Sonntag. Und wenige Tage vor der Stichwahl bekommt der Herausforderer von Amtsinhaber Erdogan, Kılıçdaroğlu, nun doch noch zusätzliche Unterstützung. Der Chef der nationalistischen Zafer-Partei, Öster, hat sich für ihn ausgesprochen. Aus Istanbul berichtet Uwe Lüb.
Bei einem gemeinsamen Auftritt mit Kılıçdaroğlu sagte Özdar, die Türkei dürfe nicht zu einem Land von Zuwanderern werden. Daher sollten seine Anhänger Kılıçdaroğlu unterstützen. Der hat nach der verlorenen ersten Runde bei der Präsidentschaftswahl seinen Ton zur Flüchtlingspolitik verschärft. Sobald er an der Macht sei, werde er alle Geflüchteten aus der Türkei bringen. Im Land leben rund 4 Millionen Geflüchtete. Die meisten von ihnen sind aus Syrien gekommen. Özdars nationalistische Zafer-Partei war die erfolgreichste eines Bündnisses, das den dritten Präsidentschaftskandidaten Öcalan unterstützt hatte. Er kam auf rund 5,2%. In der Stichwahl ist er nicht mehr dabei. Öcalan selbst hat sich am Montag für die Wahl Erdogans ausgesprochen. Damit ist ein Sieg Erdogans in der Stichwahl wahrscheinlicher geworden, weil er in der ersten Runde nur knapp unter den erforderlichen 50% der Stimmen geblieben ist.
Fokus Südwest.
Im vergangenen Herbst hatte ein Mann im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim auf offener Straße 2 Menschen erstochen. Anschließend hatte er außerdem einen Mann in einem Geschäft schwer verletzt. Heute ist im Prozess gegen den Täter das Urteil gefallen. Das Landgericht Frankenthal hat entschieden, dass der Mann aus Somalia schuldunfähig ist und wegen seiner psychischen Erkrankung dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht wird. Aus Frankenthal berichtet Martin Gärtner.
Die Vorsitzende Richterin schilderte in ihrer Urteilsbegründung, wie die Wahnvorstellungen des 27-jährigen Somalias im Lauf der Zeit immer schlimmer geworden waren. Als dann die Ereignisse am Tattag in Ludwigshafen-Oggersheim noch einmal detailliert aufgerollt wurden, brach der Vater des getöteten Jonas in Tränen aus und schluchzte laut. Der Angeklagte verfolgte die Urteilsbegründung mit interessierter Miene. Die Vorsitzende Richterin lobte die Arbeit der Ermittlungsbehörden. Diese sei hervorragend gewesen. Dass der Angeklagte psychisch sehr krank ist, sei aber erst in der Hauptverhandlung klar geworden, da er sich zuvor nie zu der Tat und seinen Motiven geäußert hatte.
Für die Feuerwehr in Bitburg in Rheinland-Pfalz gab es heute Morgen Großalarm. Dort ist in einer Halle auf dem ehemaligen Flugplatzgelände ein Brand ausgebrochen. Es kam zu einer extremen Rauchentwicklung. Die Feuerwehr ist noch immer dabei, das Feuer zu löschen. Sie hat dem SWR mitgeteilt, dass in der Halle gelagerter Abfall brennt. Bisher sei bei dem Brand aber niemand verletzt worden. SWR-Reporterin Claudia Krell berichtet.
Der Wehrleiter der Stadt Bitburg sagte dem SWR, die Halle sei einsturzgefährdet. Deshalb könnten die Feuerwehrleute sie nicht betreten. Derzeit versuche man, das Dach zu öffnen, um die Brandnester gezielter mit sogenannten Schaumwerfern löschen zu können. Dazu wurde Unterstützung von der Berufsfeuerwehr Trier angefordert. Insgesamt seien etwa 120 Feuerwehrleute vor Ort. Der Einsatz werde noch einige Stunden andauern, so der Wehrleiter. Die Anwohner der umliegenden Orte werden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Brandursache werde noch ermittelt. Offenbar hatte sich der in der Halle gelagerte Müll selbst entzündet, so die Feuerwehr.
Sie sind vermutlich gerade die bekannteste Seniorinnen-Tanzgruppe in Deutschland, das Mannheimer AWO-Ballett. Das hat in den vergangenen Wochen ja für Schlagzeilen gesorgt, denn die Seniorinnen wollten auf der Bundesgartenschau in Mannheim auftreten und dabei unter anderem mexikanische Sombreros und japanische Kimonos tragen. Doch die Organisatoren der Buga fanden die Kostüme zu klischeehaft. Es gab Diskussionen um kulturelle Aneignung. Heute tritt das AWO-Ballett zum ersten Mal auf der Buga auf mit angepassten Kostümen. Sarah Hennings berichtet.
14 Seniorinnen im Alter zwischen 60 und 85 Jahren werden am Nachmittag auf der Hauptbühne der Buga in Mannheim tanzen. Wie die Leiterin des AWO-Balletts, Erika Schmalz, gegenüber dem SWR mitteilte, werden die Damen heute auf die mexikanischen Sombreros, die schwarzen Perücken und die sogenannten Pharaonenkleider verzichten. Stattdessen werden die Frauen nach eigenen Angaben lange orientalische Kleider tragen. Die Leiterin des AWO-Balletts kritisierte auf SWR-Anfrage, dass man die Diskussion um die Kostüme, Zitat, so hochgespielt habe. Jetzt würden sie aber das Beste draus machen. Ursprünglich hatte die Buga wegen des Streits um die Kostüme eine Diskussionsrunde nach dem Auftritt geplant. Diese hat sie kurzfristig abgesagt.
Und dann war da noch.
Wem gehören die Löcher im Emmentaler Käse? Das musste heute überspitzt gesagt das EU-Gericht in Luxemburg entscheiden. Denn die Schweizer wollten den Emmentaler ganz für sich reklamieren. Schließlich stammt der ja aus dem Emmental in der Schweiz und geht es nach der Branchenorganisation Emmentaler Switzerland, dann darf der auch in ganz Europa nur noch so heißen, wenn er auch in der Eidgenossenschaft hergestellt wurde. Käseproduzenten aus anderen Ländern müssten also bald neue Namen für ihren Emmentaler finden. Aber wenn man mal überlegt, einfach nur Löcherkäse oder vielleicht Mäusekäse, das klingt doch irgendwie nicht so appetitlich wie das Original. Doch keine Sorge, solche Namen finden Sie in Zukunft nicht im Supermarkt, denn das Gericht hat am Ende entschieden, dass Emmentaler keine geschützte Schweizer Marke wird. Begründung: Emmentaler beschreibe für die Kunden die Käsesorte und nicht die geografische Herkunft. Das ist auch ein Sieg für das Allgäu, denn dort produzieren die Käsereien ja auch besonders viel leckeren Emmentaler.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.